Deutsche Welle. Fokus Asien.
Wie die indonesische Zentralregierung mit separatistischen Bewegungen umgeht und wie sehr die hunta-treuen Milizen in Birma in den Drogenhandel verstrickt sind, das sind unsere Themen heute im Fokus Asien mit Thomas Latschan. In Indonesien stehen Teile des Militärs unter Folterverdacht. Am Montag war auf der Internetplattform YouTube ein Video aufgetaucht, auf dem angeblich Armeesoldaten zu sehen sind, die in der entlegenen Provinz West-Papua zwei Einwohner verhören. Sie wollen ein Waffenversteck der lokalen Separatisten aufspüren und dafür ist ihnen scheinbar jedes Mittel recht. Sie treten den beiden mehrfach heftig gegen den Kopf. Einem der Opfer wird ein Messer unter die Nase gehalten. Dann nehmen die Uniformierten eine Fackel und verbrennen ihm Haut und Genitalien. Das Video wurde zwar schnell wieder vom Server genommen, die Armee weist jede Beteiligung weit von sich und doch ist die innenpolitische Debatte in Indonesien jetzt voll im Gange. Und zwar darüber, wie die Armee des Landes generell mit den nach mehr Autonomie strebenden Randgebieten umgeht. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Alexander Flohr sprechen. Er beobachtet für die Berliner Nichtregierungsorganisation Watch Indonesia die Menschenrechtslage im Land. Herr Flohr, was zeigt dieses Video? Ein Einzelfall oder die Spitze eines Eisbergs?
Ich denke, dieses Video zeigt schon die Spitze eines Eisberges, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass solche Fälle tagtäglich vorkommen, aber es ist eben auch keine Seltenheit. Wir hatten gerade vor circa 3 Wochen einen Fall, dass ein Häftling auf den Molukken, der sich zur Unabhängigkeit seines Landesgebietes bekannt hatte, ebenfalls im Gefängnis gefoltert wurde und seinen Leiden dort erlegen ist. Also es ist kein Einzelfall, wenngleich jetzt bei diesem neu aufgetauchten Video aus Papua noch ungeklärt ist, zu welchem Zeitpunkt das aufgenommen wurde. Und das wird auch im Moment von den indonesischen Behörden problematisiert, dass sie sagen, das ist ja möglicherweise gar nicht aktuell. Es ist wahrscheinlich tatsächlich nicht aktuell. Es kann durchaus sein, dass es 2 oder 3 Jahre alt ist. Das ändert aber überhaupt nichts am Sachverhalt, dass da eben ganz augenscheinlich Angehörige des Sicherheitsapparates gegen eine ethnische Minderheit mit brutalsten Mitteln vorgehen.
Werden Ihrer Erfahrung nach in den nach Autonomie strebenden Regionen dann systematisch Menschenrechte verletzt?
Sie werden systematisch missachtet. Da ist dann wirklich die Verletzung der Menschenrechte vielleicht tatsächlich der Exzess einer Grundhaltung, die eben genau diesen Leuten gegenüber generell herrscht. Viel augenscheinlicher ist die tägliche Diskriminierung und die systematische Missachtung der Bedürfnisse und der Proteste auch dieser Bevölkerung, sodass ein ständiges Misstrauen herrscht, mit dem ihnen da begegnet wird. Und die extremste Form, wie sich eben dieses Misstrauen und diese Missachtung der Rechte von Minderheiten auswirkt, sind dann eben solche unschönen Szenen, wie sie auf diesem Video zu sehen sind.
Einige indonesische Zeitungskommentatoren fühlen sich ja jetzt schon wieder an die dunkle Zeit der Suharto-Diktatur erinnert, als Folter und Polizeiwillkür gerade in den Autonomieregionen ja noch an der Tagesordnung waren. Zu Recht?
Jein. Die Reform-Ära oder Reformasi, wie sie die Indonesier nennen, hat zu deutlichen Verbesserungen geführt, was die bürgerlichen und zivilen Rechte der Menschen angeht, im Zentrum des Landes. Das heißt, wer heute in Jakarta auf die Straße geht, um zu demonstrieren, auch möglicherweise genau wegen dieses Videos, der muss heute vergleichsweise wenig Angst haben, in den Fängen des Sicherheitsapparates zu landen, was er vor 12, 13 Jahren mit Sicherheit getan hätte. Aber für die Leute in Papua zum Beispiel hat sich tatsächlich durch die Reformära wenig geändert. Es gibt also tatsächlich eine Verschiebung, eine Demokratisierung und eine Zunahme von Bürgerrechten im Zentrum und vor allen Dingen dort wiederum unter den intellektuellen Schichten, also unter Studenten, Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen, Journalisten und so weiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite den einfachen Leuten in den abgelegenen Regionen, die von guten Kontakten abgeschnitten sind und die auch mit ganz anderen Rahmenbedingungen dort zu kämpfen haben.
Dabei hat Indonesien ja mit einigen Autonomiebewegungen zu kämpfen. Das ist ja nicht nur West-Papua, das ist auch Aceh, Timor war lange Zeit ein Brennpunkt. Die Molukken hatten Sie genannt. Gibt es dann von Seiten Jakartas da auch irgendwelche Lösungsansätze für diese Konflikte oder reagiert man da nur mit Härte?
Lösungsansätze gibt es leider Gottes so vergleichsweise wenig, aber es gab in einem Fall immerhin ja eine Lösung, nämlich in Aceh. Auch dort war die Situation dramatisch, in etwa vergleichbar mit der Menschenrechtslage in Papua, wenn nicht noch schlimmer. Und dort hat der Tsunami von Weihnachten 2004 die Verhältnisse völlig auf den Kopf gestellt. Beide Seiten haben dann einfach gesehen, es geht mit Gewalt nicht weiter. Und dann war plötzlich ganz schnell eine Sonderautonomielösung auf dem Tisch, die dann nach einigen Verhandlungen auch anerkannt wurde und mit einigen Abstrichen auch bis heute so funktioniert und zumindest dazu führte, dass heute in Aceh doch ein friedliches Miteinander herrscht.
Ist denn so ein friedliches Miteinander in Westpapua demnächst denkbar?
Es gibt von Seiten des indonesischen Wissenschaftsinstitutes LIPI eine sogenannte Roadmap zur Lösung des Papua-Konfliktes durch Verhandlung, durch Dialog. Es gibt auf Seiten der Papua selbst ebenfalls Bestrebungen, Vorschläge in einen Dialog mit der Regierung zu treten. Aber im Moment sind wir da noch in der allerersten Phase, sodass eigentlich noch darüber gestritten wird, was eigentlich die Modalitäten für solch einen Dialog sein könnten und eine Bereitschaft von Seiten Jakartas, sich darauf einzulassen, zumindest offiziell noch nicht ausgesprochen wurde.
Durch ein YouTube-Video sind Menschenrechtsverletzungen der indonesischen Armee wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Einschätzungen dazu waren das von Alexander Flohr von der Berliner Nichtregierungsorganisation Watch Indonesia. Vielen Dank.